Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als ich gerade hier sah, dass ihr Bibelabende mit Bruder Bob Jans haben werdet, habe ich gewünscht, ich könnte auch mit dabei sein. Ihr werdet sicherlich von diesem guten Bruder viel Segen empfangen und ich ermutige jeden, dabei zu sein. Uns verbindet persönlich einiges. Unsere Väter waren Freunde und Nachbarn vor langer, langer Zeit, denn wir beide sind schon schließlich alte Männer selber dort im Westen Kanadas. Bitte grüß ihn von mir, Jürgen, wenn er hier ist. Am ersten Abend, am Donnerstagabend, erzählte ich, dass die Bibelschule Brake eine längere Beziehung zu diesem Ort, zu Paderborn, hat. Vor genau 47 Jahren waren wir als ganze Schule für eine Woche hier in der Jugendherberge. Mein Onkel Ernie Klassen, der Mitbegründer der Bibelschule, hatte in den Gedanken, wir studieren zu viel und wir müssen mehr raus mit der Botschaft. Und dann schwebte ihm vor, dass wir als ganze Gemeinde, als ganze Schule an irgendeinen Ort gehen und evangelisieren. Und da hat er Paderborn ausgesucht. Da war keine sehr große evangelikale Gemeinde hier, die wahrscheinlich hätten wir selber nicht alle in einen Raum gepasst, wo schon die Gemeinde war. Und so hat er einfach einen großen Saal angemietet, wo wir dann evangelisieren wollten. Als allerdings dann durchsickerte, wo wir herkommen, hat der Besitzer des Raumes uns den Vertrag ungültig gemacht und wir hatten keinen Platz, hierher zu kommen, nirgends, wo wir uns versammeln könnten. So haben wir auf eigenen Kosten in der Jugendherberge gewohnt und sind am ganzen Tag von morgens und nachmittags sind wir dann auf die Straßen gegangen, an die Haustüren, 120, 140 Leute und haben an jeder Haustür in dieser Stadt geklopft, haben Traktate verteilt, haben mit Leuten gebetet und gesungen, sind in die Kneipen gegangen abends und haben dort gesungen und mit Menschen geredet. Und seit der Zeit verbindet uns einiges mit dieser Stadt. Dass ich mal in einem Raum in dieser Stadt predigen würde, habe ich damals nicht gedacht, als ich hier in der Nähe mit Schafhütern über Johannes 10 sprach, mitten auf dem Feld. Dort fand ich dann einen, der Zeit hatte, mir zuzuhören. Und ich sagte ihm, ich unterrichtete damals das Johannesevangelium zum ersten Mal. Ich sagte, Sie sind ja Fachmann. Ich möchte Ihnen vorlesen, was Jesus über Schafhirten sagt. Und dann können Sie mir sagen, ob das so passt oder nicht. War ein interessantes Erlebnis. Ja, und jetzt freue ich mich, dass es an diesem Ort so viele Gemeinden gibt, wo Menschen das Evangelium von Jesus hören können. An diesem Morgen wollen wir darüber nachdenken, dass wir von der Zukunft her leben sollen. Und da hilft uns ein Wort aus dem Hebräerbrief, wenn wir daran erinnert werden, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir. Das soll unsere Ausrichtung sein überhaupt. Und heute Morgen wollen wir ein Studium machen über das Gleichnis Jesu vom anvertrauten Geld. Da hören wir aus dem Munde des Herrn selber einiges über die Zukunft. Dieser Text wird uns eine ganzheitliche Schau für Zeit und Ewigkeit geben. Die sicher bekannte Aufforderung, handelt, bis ich wiederkomme, entstammt genau diesem Gleichnis Jesu. Er erzählt in dieser Geschichte, die wir gleich lesen werden, von einem Edelmann, der seinen Knechten seinen Besitz anvertraut, für längere Zeit verreist und dann bei Rückkehr Rechenschaft verlangt. Diese anschauliche Parabel hilft mir, das ganze Leben, ja, mein ganzes Leben in Perspektive zu sehen. Sie vermittelt, wie ich sagte, eine ganzheitliche Schau für Zeit und Ewigkeit und macht deutlich, was in aller Welt dann wirklich zählt. Was ist das? Nun, es ist das, was dann noch Wert hat, wenn wir an der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Die irdische Pilgerreise liegt hinter uns. Bald werden wir unserem Schöpfergott begegnen. Was dann noch zählt, ist heute von größter Bedeutung. Und in diesem Sinne wollen wir den Text sehen. Wir werden so vorgehen, dass wir zunächst mal die Geschichte lesen. Dann möchte ich knapp Verständnisfragen klären, denn einiges ist uns dort nun mal gar nicht geläufig. Vor 2000 Jahren in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, das sind Dinge, die wir einfach vertiefen müssen oder wo wir Kenntnis brauchen. Und schließlich möchte ich dann 4 Lehren aus dieser Geschichte ziehen. Dinge, die wir für unser Alltag lernen können. Und hinzu noch eine beim Lesen entstandene Frage gleich zweifach beantworten. Und das alles noch so schnell, dass ihr nicht zu spät zum Mittagessen kommt. Wir lesen die Geschichte aus Lukas 19, sollte das heißen. Während sie aber dieses hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Und er sprach nun: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, dies ist nun der berühmte Satz, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der Erste kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist ein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er aber spricht zu ihm, aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wüsstest du, so muss man das verstehen, dass ich ein strenger Mann bin, der nicht nehme, was ich nicht hinlege, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Danebenstehenden, nehmt das Pfund von ihm und gibt es dem, der die 10 Pfunde hat. Sie sprachen zu ihm, Herr, der hat schon 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringe sie her und erschlage sie vor mir. Mit diesen ernsten letzten Sätzen geht dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, zu Ende. Wollen wir ein paar Hintergrundfragen abklären, damit wir besser an die Lektionen dieses Textes rankommen können. Jesus ist nun seit etwa 6 Monaten, wenn wir das Evangelium Lukas lesen, unterwegs vom heimatlichen Galiläa, in der Nähe vom See Genezareth, unterwegs nach Jerusalem. So lange dauert es nicht, um dorthin zu kommen, aber er ist dienend unterwegs, predigend, wundertuend. Und so hat er seit Kapitel 9 und seit 6 Monaten etwa das Ziel Jerusalem vor Augen. Viele meinen, dass das Reich gleich anbrechen wird. Wenn er dort ankommt, in der Hauptstadt, da wo der Tempel steht, so denken Leute, die an Jesus glauben, wenn er dort ankommt, wird das Reich Gottes anbrechen. Jesus gibt darauf eine Antwort und sagt, nicht jetzt und wenn es kommt, nicht so, wie ihr es meint. Es geht also um das zukünftige Reich Gottes. Nicht jetzt, sagt er denen, und nicht so, wie ihr denkt. In dieser Geschichte stellt der Hochgeborene, dieser Edelmann, Jesus dar. Das haben wir wahrscheinlich erkannt. Es ist vielleicht eine Anspielung auf eine historische Situation, die damals war. Archelaus, der Sohn des Herodes, dieser Halbjude, der König über Israel war, in einer komischen Mischung von König unter einem Kaiser, der in Rom ist. Da ist eine dreigeschichtige Leitung, Regierung hier. Der reiste nach Rom, um sich die Anerkennung des Königs als Herrscher zu holen. Gleichzeitig aber schickten die Bürger eine Delegation nach Rom mit der Bitte, ohne König direkt dem Kaiser unterstellt zu sein. Sie mochten den Sohn des Herodes nicht. Vielleicht spielt Jesus ein wenig auf diese Geschichte an. Nun, die beauftragten Knechte, wir haben sie ja gesehen, sie arbeiten mit Anvertrautem, nicht mit eigenem. Das sollten wir uns gut merken, was sie in den Händen halten und womit sie wirtschaften und worüber sie einst Rechenschaft abgeben werden, ist das, was ihnen anvertraut worden ist. Sie bekommen auch alle die gleiche Summe, je 1 Pfund. Wenn wir darüber nachdenken, vielleicht eine kleine Lektion hier, was haben dann alle Diener Jesu, alle Jünger Jesu, alle Knechte Jesu, was haben alle Gotteskinder gemeinsam und gleich, nicht unterschiedlich nach Gaben oder Alter oder Reife? Nun, vielleicht könnten wir so sagen, wir haben alle die gleiche Vergebung, wir haben alle das gleiche Wort Gottes, in uns allen lebt derselbe Geist Gottes. Es sind Dinge im Leben, die für uns alle, wenn wir gläubig an Jesus sind, gleich sind. Mann, Frau, jung, alt, gebildet, nicht so gebildet, Kanadier, Deutsche, Russlandsdeutsche, alle haben das Gleiche, wie wir es hier sagen. Dieser Pfund, diese Geschichte betont das Gleiche. Es ist ein ähnliches Gleichnis im Matthäus-Evangelium, aber da hat jeder eine andere Summe bekommen, je nach Begabung. Wir sollten die zwei nicht aufeinander legen, das sind zwei unterschiedliche Gleichnisse. Und dann sagt uns ein Pfund nicht so viel, es sei denn, dass wir auf der Waagschale stehen oder Engländer sind. Und selbst dann hilft es nicht. Die damalige Währung, ein Pfund oder eine Minne, wie es in einigen Übersetzungen heißt, war dann gleich 100 Drachmen. Aber da sind wir auch noch nicht schlauer, wenn wir das lesen. Und ein Drachme oder ein Denar, so heißt das auch, jetzt kommen wir der Sache näher, war in etwa der Lohn eines Tages. Was verdienst du nun am Tag, frage ich den Arbeitenden. Nimm das mal gerade und dann hast du einen Ausgangspunkt für das, was wir errechnen wollen. Wenn man dann hier etwa 100 Tage hat, das wäre 1 Pfund, 100 Drachmen, 100 Tagelöhne, was du so in 3 oder 3,5 Monaten verdienst. Rechne mal schnell durch, du brauchst das nicht laut sagen, was das ist. Aber dann weißt du in etwa, was jener Edelmann seinen Knechten anvertraute. In diesem Text steht dann neben den Knechten noch ein Wort über die Bürger, die von Hass erfüllten Bürger. Sie wollten nicht diesen Edelmann zum König haben. Wenn wir das nun auf Jesus schalten, würde es heißen, dass es Juden sind, die Jesus nicht als ihren Herrn und König haben wollen. Und so ist es auch tatsächlich gewesen. Er kam in sein Eigentum, lesen wir, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Geboren von einer Jüdin, in seinem Land wird er von seinen Landsleuten nicht angenommen. Ja, wir lesen sogar, dass sie ihn als Gotteslästerer angeklagt haben und gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der Sohn Gottes wird Mensch und kommt auf diesen Planeten und wir Menschen lehnen ihn ab. Das Volk, in das er hineingeboren wurde, will ihn nicht. Eine Parallele zwischen diesen Bürgern und der ganzen Welt, vor allem dem jüdischen Volk in diesem Zusammenhang. Und dann bei Rückkehr fordert der Hochgeborene Rechenschaft, um seine Knechte recht zu belohnen. Das würde man ja auch erwarten nach dem, was er gesagt hat. Übrigens, die Juden hatten eine falsche Schau von dem verheißenen Messias, den sie vom Alten Testament her erwarteten. Sie waren ja unterdrückt gewesen in längerer Zeit und sie rechneten, vielleicht ein bisschen von Jesaja 8 und 9 kommend, sie rechneten damit, wenn der Messias kommt, dann wird er uns befreien von den fremden Mächten, die über uns herrschen. Und er wird uns den Sieg geben über unsere Feinde. Sie dachten völkisch als Juden, sie dachten national, sie verstanden sich als die Leidtragenden, die Ungerechtigkeit anderer über sich hatten ergehen lassen müssen. Und wenn nun der Messias kommt, dann werden wir endlich frei sein, dann werden Leute erkennen, wer wir sind. Und hier macht Jesus mit dieser Geschichte deutlich, wenn er kommt, das wird nicht gleich sein, wenn sein Reich anbricht, das ist nicht gleich, und dann wird es auch nicht so kommen, wie ihr das gedacht habt. Ja, da ist die Rede dann von den zwei aktiven Knechten, die bei gleichen Startbedingungen unterschiedlich produktiv gewirtschaftet haben und nun dementsprechend belohnt werden. So ist doch oft der Lauf der Dinge, nicht wahr? Zwei Leute absolvieren von der gleichen Schule mit etwa den gleichen Noten. Sie starten gleichzeitig in Lehren oder Berufen und wenn man sie dann 20 Jahre später sieht, dann sind sie unterschiedlich erfolgreich gewesen im Ganzen. So spielt das Leben oft. Da ist aber ein Knecht dabei, der allerdings nichts getan hat. Er hatte lähmende Angst vor seinem vermeintlich strengen Herrn und tat nichts. Sein Versuch, sich zu rechtfertigen, erscheint heuchlerisch. Angst hast du gehabt vor mir, sagt der Edelherr, dann hättest du wenigstens das Geld auf die Bank bringen sollen, damit ich Zinsen gehabt hätte. Sein Handeln und sein Reden widersprechen sich. Er ist faul und gleichgültig gewesen und jetzt auch noch unaufrichtig dazu. Er sucht die Schuld bei anderen. Und am Ende hat er alles verspielt, umsonst gelebt. Welch eine Tragödie. Da denke ich an die Worte, die Paulus einschrieb. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so doch wie durchs Feuer. Umsonst gelebt. Alle Werke, die man getan hat, alle Schätze, die man gesammelt hat, zählen nicht für die Ewigkeit. Ich erinnere mich, wie die Onkels von Bob Jans, die Jans-Brüder im Jans-Quartett, so oft dieses Lied sangen oder Hildur dann als Solo. Muss ich gehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn zu stehen? Nicht gehandelt, bis er wiederkommt, wenn man so will. Und dann noch ein letztes in diesen Erklärungen, die Bürger. Die Bürger werden im letzten Vers als Feinde bezeichnet. Sie werden als Feinde sterben müssen. Und das will uns daran erinnern, dass sich kein Jude sich des ewigen Heils rühmen durfte, bloß weil er diesem Volk angehörte. Und davon ableitend müssen wir sagen, wenn jemand Christ heißt, weil er in einem sogenannten Christenland geboren wurde oder vielleicht auch einmal getauft als Christ, aber keine persönliche Beziehung zu Christus hat, dann ist er nicht wirklich einer, der dem Herrn gehört. Das sind dann die Bürger, die hier als Feinde bezeichnet werden. Was lehrt uns diese Geschichte? Im Nachdenken sind mir vier Dinge deutlich geworden, die ich betonen möchte. Das erste: mit unserem ganzen Leben und mit all unseren Gaben stehen wir unter dem Auftrag Jesu, bis er wiederkommt. Unsere Pfunde, unsere Ressourcen, ja, unser ganzes Leben ist uns von ihm anvertraut worden. Es gehört nicht uns. Jesus hat uns nicht gerettet und berufen, damit wir uns selbst verwirklichen, sondern dass wir an seinem Reich mitbauen. Oft tun wir so, als ginge es im Leben um unser kleines Reich, dass uns nun Jesus helfen soll. Wir handeln so, als solle er für uns einstehen. Er hilft uns nun, unser kleines Reich zu bauen, wollen wir denken, anstatt ihm zu dienen beim Bau seines Reiches. Und so, damit unser Leben gelingt, haben wir eben Jesus. Fehlt uns irgendetwas, Geld oder Gesundheit oder einen Lebenspartner oder Hilfe bei der Prüfung, beruflichen Erfolg, so möge Jesus uns gefälligst helfen, wir bitten ihn darum. Auf dem Wege frommer Selbstverwirklichung soll uns der Sohn Gottes zur Hand gehen, damit wir glücklich sein können. Natürlich ist etwas Wahres dran. Wir können in allen Lebenslagen zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten. Aber, liebe Leute, wir dürfen das Meister-Knecht-Verhältnis nicht auf den Kopf stellen. Nicht er ist da, um uns zu dienen, sondern wir sind seine Knechte, die ihm beim Bau seines Reiches helfen sollen. Und als ich vor einiger Zeit eine Predigt über diesen Text vorbereitete, hat mich diese Wahrheit noch einmal so breitseits erwischt und geschüttelt. Wie oft sind wir dabei, ihn für uns gebrauchen zu wollen, und wir sehen das ganze Leben nicht als etwas anvertraut von ihm, für das wir einmal Rechenschaft geben werden. Das ist eine ganz andere Sache. Verstehst du das Leben, liebe Schwester, lieber Bruder, im Sinne dieses Gleichnisses? Als Beauftragter Gottes, verantwortlich für alles, was du hast an Zeit und Geld und Gaben. Wenn Christen heutzutage in großen Scharen zu Tagungen und Events zusammenkommen, dann geht es selten darum, wie können wir ihm besser dienen oder besser handeln, bis er wiederkommt. Nein, hier soll eine christliche Fete steigen. Gute Musik muss her. Jesus möge heilen. Hier ist ein Prediger mit neuer Insight-Lehre, den müssen wir unbedingt hören. Oder wir treffen uns und wettern fromm vor uns her, wie doch die Welt geworden ist, und reden auf die Gemeinde ein, alle Traditionen zu behalten. Aber vom Auftrag Jesu, handelt, bis ich wiederkomme, ist wenig zu hören. Vor einigen Jahren hatte ich das Vorrecht, einen meiner Professoren aus Dallas, wo auch Jürgen war, Dr. Charles Ryrie, der mehrmals Gastlehrer in Brake war, hatte ich das Vorrecht, ihn dort in der Bibelschule Brake zu interviewen. Er war damals älter, als was ich jetzt bin. Und ich sagte zu ihm: Dr. Ryrie, Sie haben jetzt über ein halbes Jahrhundert gepredigt. Was hat sich in dieser Zeit geändert? Er wusste nicht, dass die Frage kommt, und hat aus dem Stegreif geantwortet. Und er sagt, die ewige Perspektive fehlt. Wir leben für den heutigen Tag. Das war, was er als Änderung gesehen hat. Als ich Bibelschüler war im ersten Jahr in Kanada, Lucille und ich haben vor genau 50 Jahren absolviert, 63 waren wir mit der Bibelschule fertig, und da dann etwa 61, da hatte ich eine Predigt vorzubereiten und habe diesen Text bekommen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euer selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Dieser Vers hat meine Sicht fürs Christenleben auf den Kopf gestellt. ich gehöre mir selber nicht. Und zwar deswegen nicht, weil einer sein Leben für mich gelassen hat. Und so bin ich mit allem, was ich habe, teuer erkauft worden. Und da gilt es, mein Leben zu seiner Verherrlichung zu leben. Es war, als ob Gott mir sagte, um das mit einem Bild darzustellen, ich saß nämlich am Lenkrad meines Lebensvehikels und steuerte durchs Leben. Und ich steuerte viele gute Ziele an, immer am Sonntagmorgen Gottesdienst. Und jetzt hatte ich sogar die Bibelschule angesteuert und dort war ich. Aber mit diesem Vers sagte Gott mir, steig aus, nimm den Beifahrersitz und lass mich dein ganzes Leben lenken. Du gehörst mir. Und in diesem Sinne auch ist das, was wir haben, von Gott uns anvertraut worden. Das Zweite, was wir hier lernen in dieser Geschichte, für diesen Auftrag, sein Reich zu bauen, hat er uns alle gleichmäßig und ausreichend ausgerüstet. Uns fehlt nicht. Die Heilsgaben hat uns Gott gegeben. Ich habe vorher schon darüber gesprochen. Nutze ich das, was er mir gegeben hat. Ich hörte einmal den gesegneten alten Pfarrer Kemner aus Celle, wie er sprach, leben wir von dem Geschenkten oder leben wir von dem eigenen? Gott hat uns so viel mitgeteilt, so viel geschenkt und das können wir für ihn einsetzen. Wenn ich an die Geschichte der Bibelschule Brake denke und an die Gründer, an John Paschauer und Ernie Klassen und Heinz Weber mit ihren Frauen, dann tue ich ihnen sicherlich nicht Unrecht, wenn ich sage, sie waren keine Supermenschen, sondern ganz gewöhnliche Menschen. Aber mit dem, was sie hatten und konnten, haben sie sich Gott zur Verfügung gestellt und ein Werk geschaffen, das noch Segen trägt in die heutige Zeit. So sollen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, umgehen. Und bei seiner Rückkehr, so haben wir gelesen, wird er uns entsprechend unserer Treue belohnen. Wer, wie tüchtig wir hierzulande mit Geld und Gut wirtschaften, das ist jedem bekannt. Es gibt wohl kaum ein Land, wo so zielstrebig gearbeitet wird, hier wie bei den fleißigen Deutschen. Wir arbeiten hart, wir verdienen gut, wir legen unsere Aktien an und freuen uns diebisch über den Gewinn und ärgern uns, wenn es nicht so gut geht. Kein Einsatz ist zu groß, damit man sein Haus hat und gut zurechtkommt. Wir verstehen etwas von Arbeiten. In meinem Beruf habe ich immer sehr viel reisen müssen. Einmal waren meine Frau und ich im Flug durch Amerika und da gab es eine Verspätung. Wir saßen lange in New York im Flughafen in einem Warteraum und wie das nun ist, da war alles zu Gange mit Computer und so weiter und einer mit seinem Smartphone war dabei, einen Handel abzuschließen. Er arbeitete unentwegt weiter, so wie im Heimatbüro. Wir waren dann alle davon Zeugen, als er diesen Deal endlich abgeschlossen hatte. Und dann kamen wir am Ziel an, eilten zu den Mietwagen, holten uns unsere Mietwagen und fuhren dann weiter. So leben wir Menschen im 20. Jahrhundert in diesem Stil und schaffen überall und zu jeder Zeit. Und dann hören wir vielleicht, wie einer nach Slowenien geht oder Japan, um dort Reich Gottes zu bauen. Vielleicht denken einige, was vergeudet er sein Leben? Und warum möchte noch, dass wir ihm beim Finanzieren da mithelfen? Lebst du so, dass wenn das Leben auf Erden vorbei ist und die Ewigkeit vor dir steht, dass du nicht sagen musst, ich habe mein Pfund vergraben. Ist das, wozu du dich für dich einsetzt, alles etwas, was du wirst hier lassen müssen und nicht mitnehmen können? Und da rede ich nicht als Prediger zu Berufsleuten. Denn wir können sehr wohl in unserem Beruf mit Gut und Gaben Gott dienen. Und wir können sehr wohl als Prediger, auch für uns selbst leben. Das ist nicht eine Frage des Berufes hier, sondern nehme ich das Anvertraute, das Gott mir gegeben hat, und setze ich es ein für das, was wirklich zählt. Ich kenne einen Mann, einen Bruder im Herrn in Kanada sehr gut, der erst spät in seinem Leben zum Glauben kam, aber was er hatte, behielt er für sich selbst und nutzte es für sich selbst. Als seine Frau dann starb und er das Leben sehr einsam wurde, hat er sich noch einmal verleiten lassen, in ein Casino zu gehen, allabendlich. Es war so einsam im Haus. Und das sehr oft. Dann und wann hörte ich, dass er 3.000 Dollar an einem Abend dort eingesackt hatte. Und obwohl das nicht gerade der Ort war, wo sich Christen befanden, hat er das auch dann und wann gesagt. Im Januar dieses Jahres rief er seine Kinder und beichtete ihnen, dass er alles verspielt hatte, was er zur Lebzeit erarbeitet hat. Welch eine Tragödie. Anstatt das Geld, sagen wir mal, für seine Kinder zu hinterlassen oder für das Reich Gottes direkt einzusetzen, hat er es so verspielt. Und obwohl vielleicht nicht so drastisch, fürchte ich, dass es vielen Gotteskindern so geht, die für den Bau des Reiches Gottes wenig überhaben. Stattdessen investieren sie in Dingen, die man hinterlassen wird. Nicht Armen geholfen, nicht Mission vorangetrieben, nicht Gemeinde gebaut, sondern Sachen nur, die einmal hier bleiben müssen. Die vierte Lektion, die ich hier sehe, ist, wie ich schon erwähnte, wer Jesus hier als König ablehnt, kommt dann nicht in sein Reich. Das wird sehr deutlich gesagt. Wir können nur, wenn wir Jesus als unseren Heiland angenommen haben, in sein Reich kommen. Ohne persönliche Beziehung zu ihm kommen wir nicht hin. Auch wenn unsere Eltern Christen waren, auch wenn jeder andere in unserer Familie, vielleicht auch Ehepartner, Christ ist. Und so lade ich heute herzlich ein. Nehmt diesen Jesus Christus als Heiland und Retter, als Herrn auf in eurem Leben und beginnt mit ihm richtig zu leben und für sein Reich zu leben. Noch eine abschließende Frage wollte ich klären, die beim Lesen aufgekommen ist. Wie setze ich mein Leben bis zur Rückkehr Jesu gewinnbringend ein? Wie handle ich, bis er wiederkommt? Das wird uns gesagt, aber in dieser Geschichte wird die Frage nicht beantwortet. So müssen wir sie von der ganzen Bibel her antworten. Lasst mich bitte schnell eine Antwort aus dem Alten Testament und dann eine Antwort aus dem Neuen Testament bringen. Ich hinke ein bisschen nach mit der Zeit. Wenn ich noch 5 Minuten gebrauche, ist das okay, Jürgen? Einmal setze ich mein Leben gewinnbringend ein, indem ich einen gerechten, wohltätigen Lebenswandel in Gottesfurcht führe, wie Micha 6, Vers 8 lehrt. Nein, der Herr hat euch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Auf einen Nenner bringt er das Leben hier und sagt uns, was wir tun sollen. Wir sollen als Gläubige, dieses Wort gilt für alle glaubenden Menschen in allen Zeitaltern, Recht üben, Güte lieben und demütig wandeln vor Gott. Recht üben. Das heißt, im Alltagshandel an den Maßstäben Gottes gebunden sein, wie Daniel es war im Alten Testament, dem man nicht ans Zeug flicken konnte. Man suchte und fand nichts, was er verkehrt gemacht hatte, als Politiker auf ganz hoher Ebene im babylonischen Reich stehen. Also das heißt, nicht lügen, beim Gebrauchtwagenverkauf, keine Steuerhinterziehung, bei Schularbeiten nicht abschreiben und bei Aldi an der Kasse nicht vordrängeln. Recht üben in diesem Leben und Güte lieben in einer Welt voller Not. Nicht auf Recht pochen, sondern helfen, wo wir nur können. Und wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, der wird merken, dass es sehr viel zu helfen gibt. Das beginnt mit einem freundlichen Lächeln, vielleicht gerade an der Kasse in Aldi. Ein zuhörendes Ohr, eine offene Hand. Die Bibel sagt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es eine Sünde. Und demütig wandeln vor unserem Gott. Nicht, dass die Welt meinen soll, was für ein toller Hecht ist doch der Kanadier, der hier predigt, sondern Gott sei mir Sünder gnädig. Und ich denke, liebe Freunde, ich will das jetzt nicht breittreten, aber in unseren Gemeinden lebt sehr viel Stolz. Der äußert sich manchmal sehr fromm, aber ist im Grunde genommen ein sich behaupten wollen und meinen, ich habe es doch richtig verstanden und ich habe es ziemlich weit gebracht. Demütig wandeln vor unserem Gott. Der kennt ja unser Herz und was sich hier manchmal an Sündhaftes bewegt und unsere Neigungen zum Schlimmen hin und unser stammelndes Zeugnis nur. Zu uns passt nur Demut. Denn wir sind begnadigte Sünder, mehr nicht. Und dann ein letztes. Wie setze ich mein Leben gewinnbringend ein, bis Christus kommt? Das will ich neutestamentlich sagen. Indem ich die Botschaft von Jesu Reich in alle Welt trage, wie Jesus das in Matthäus 28, 18 lehrte. Das war das Letzte, was er sagt. Geht hin und macht zu Jüngern in aller Welt. Und das vor 2000 Jahren nicht bloß an jene Generation gerichtet, sondern an alle Christen seither. Wenn wir heute zählen würden auf der Erde, und das tun viele, dann sind etwa ein Drittel der Weltbevölkerung, ist ein Drittel der Bevölkerung, das sagen würde, ich bin Christ. Nun, das würde jeden einschließen, der in irgendeine Kirche ein Mitglied geschafft hat, egal ob er glaubt oder nicht. Und wir wissen nur zu wohl, dass das noch lange nicht die eigentliche Zahl. Es sind viel, viel weniger. Aber da schon zwei Drittel der Weltbevölkerung, die geboren wird, lebt und stirbt, ohne Jesus überhaupt gehört zu haben an ihren Sonntagen oder an ihren Sabbaten oder was auch immer. Das ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Eines Jahres waren Lucille und ich im Osten der USA in Kalifornien. Wir besuchten dort einen Studienkollegen, der Professor war an einer Universität. Und als er sich dann von uns Missionaren verabschiedete, sagte er zu mir, Doyle, sagt er, wie steht's mit eurer Unterstützung? Wir lebten von Gaben von Gemeinden und Christen. Nicht viele Leute stellen einem Missionaren diese Frage. Ich habe ihm dann eine ehrliche Antwort gegeben. Und dann sagt er, gut, ich merke mir das. Und dann sagt er, Beth, so hieß seine Frau, Beth und ich geben etwa so viel, wie wir können. Aber manchmal kommt ein bisschen extra rein, das werde ich mir merken. Und der englische Satz für die, den entsprechen, er sagte, Beth and I are pretty well maxed out in our giving, but I'll remember this. Und als ich das hörte, wir geben so viel, wie wir können, fuhr ich davon weg und der Satz blieb bei mir hängen. Doyle, kannst du das sagen für das Reich Gottes? Meine Frau und ich geben so ziemlich alles, was wir können. Die Frage, die ich uns etwas einfach zurücklassen möchte heute. Denn eines Tages kommt er wieder und wir werden Rechenschaft abgeben für das, was wir mit dem Anvertrauten getan haben. Liebe Gemeinde, wollen wir handeln, bis er wiederkommt. Amen. Stehen wir noch zum Gebet auf, bitte. Und für das Heil in Jesus Christus. Und ich erbitte, lieber Vater im Himmel, deinen Segen auf diese Gemeinde, auf diejenigen, die hier Verantwortung tragen in der Leitung, in der Verkündigung deines Wortes. Schenk du Treue und Glaubensmut und Stärke. Und für alle, die in dieser Woche arbeiten gehen, Herr, schenk du Gelingen zum Arbeiten, so es dir gefällt, dass jeder dort, wo er steht, Licht und Salz sein kann in einer dunklen Welt. Für die Kinder und Jugendliche in der Schule in dieser Woche, Herr, hilf du ihnen bei ihren Aufgaben und bewahre sie vor Einflüssen, die ihnen schaden werden. Für Hausfrauen und Mütter, die vielleicht dem alltäglichen Einerlei nachgehen, Herr, lass sie wissen, dass das, was sie tun, sehr wichtig ist und segne du sie dabei. Und schenk du, dass diese Gemeinde, jeder Einzelne an seinem Ort und als Gemeinde gemeinsam hier in Paderborn Licht und Zeugnis ist in dieser dunklen Welt. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen.